Hier sind die Radiofüchse auf www.radiofüchse.de.
Tide, der Stadtsender zum Mitmachen.
Hi, hier sind die Radiofüchse. Sam,
Marie,
Janice,
Mia,
Matti,
Helen
und Helen.
Habe ich eine Doppelgängerin? Bin ich im Traum?
Nein, du bist nicht im Traum. Du bist hier, live im Studio. Wir heißen noch beide Helen. Schon vergessen?
Ach stimmt. Ich bin ja Helen F. und du Helen H.
Hallo, wir sind auch noch da.
Och nee, nicht schon wieder die. Die haben uns doch schon letzte Sendung genervt.
Hey, wir können das hören.
Dann stellt euch wenigstens vor. Also ich bin Helen F. 2.0.
Und ich bin Helen H. 2.0.
Ihr habt euch echt den besten Moment einfallen lassen, den es gibt.
Wieso?
Na, ihr seid hier in der Radiosendung über Sport und Spiele von den Radiofüchsen.
Cool.
Oder auch nicht.
Naja, was steht denn heute auf unserem Plan?
Bestimmt schon wieder mega coole Sachen.
Damit liegt ihr ausnahmsweise mal richtig.
Auf unserem Plan steht fast alles, was mit Sportarten zu tun hat.
Wir haben ein Interview mit einer Triathletin, dem St. Pauli-Spieler Richard Neudecker.
Wir waren beim Blindenfußball, reden über verrückte Sportarten.
Und noch vieles mehr. Wenn ihr wissen wollt, was noch drankommt, dann hört weiter.
Es gibt da aber noch ein klitzekleines Problemchen.
Was ist, wenn jemand nicht weiterhören kann?
Gute Frage, aber das ist ganz einfach.
Nach circa einer Woche könnt ihr diese Sendung und noch viele weitere Beiträge auf unserer Radiofüchse-Seite nachhören.
Das machen wir jetzt. Also Stift und Zettel raus und mitschreiben.
Die Webseite lautet www.radiofüchse.de und das Ü bei den Füchsen mit UE geschrieben.
Das stimmt. Na, dann würde ich sagen, what's all to that? And you feel you hit the ground.
Oh. Oh nein, sie sind in Ohnmacht gefallen.
Dann mal viel Spaß bei unserer Sendung und bei dem Lied Wild and Free von Lena.
C'était la chanson Wild and Free.
What the
beep was that?
C'était pas de la
beep, c'était du français, imbécile.
You little beep.
Ganz ruhig, wir können jetzt wieder ganz normal reden.
Okay, also ich übersetze das jetzt mal ganz schnell. Das war das Lied Wild and Free. Und jetzt geht es weiter mit dem ersten Teil des Berichts über ungewöhnliche Sportarten. Marie und Helen erzählen euch jetzt von Käserennen, Unterwasser-Uni-Hockey, und anderen verrückten Sportarten.
Ups, wo bleiben denn unsere Manieren? Ich bin Janis und das ist Sam.
Bye, Ende und aus.
Los geht's mit der krassesten Sportart, die ich je gehört habe. Und zwar Extrembügeln. Das ist eine extreme Sportart, wie der Name auch schon sagt. Bei dem Sport geht es ums Bügeln, verbunden mit schwierigen Aufgaben. Das klingt fürs Erste unanstrengend und einfach, aber wenn man sich sowas mal anguckt, ändert man seine Meinung ganz, ganz schnell. Die Sportler klettern zum Beispiel in einem Bergfels hoch, und zwar mit ihrem Bügeleisen und dem Bügelbrett, und dann bügeln sie an dem Fels. Oder sie machen das auf dem Wasser, während sie auf einem Surfbrett stehen oder während sie Kitesurfen. Erfunden hat diese abgefahrene Sportart Philip Shaw aus Großbritannien. Er hatte es satt, immer nur daheim zu sein und den Haushalt zu machen. So kam er auf die Idee, sich das Bügeleisen und das Bügelbrett zu schnappen und Bergsteigen zu gehen. Davon war er so begeistert, dass sich diese verrückte Sportart rumgesprochen hat. 2002 gab es sogar eine Weltmeisterschaft hier in Deutschland und da haben sogar 75 Menschen teilgenommen. Jetzt geht es weiter mit der Sportart Frauen tragen.
Der Sport kommt ursprünglich aus Finnland. Dort finden auch die meisten Wettkämpfe statt. Die Sportart wurde durch eine Legende erfunden, die besagt, dass ein Räuber in einem Dorf die Frauen entführt hat und sie dann eben weggetragen hat. Aber nun zu den Wettkämpfen. Dabei muss man seine Ehefrau oder eine andere Frau durch einen 253,5 Meter langen Parcours mit Wasser, Matsch und Hindernissen tragen. Das ist eine ganz schön anstrengende Sportart, wenn man bedenkt, dass der Parcours meistens sehr lang ist und dass die Frauen ja auch nicht alle so leicht wie eine Feder sind. Übrigens liegt der Weltrekord vom Juli 2011 bei 55,5 Sekunden, was ganz schön gut ist, bei 253 Metern Hindernissen und einer Frau auf dem Rücken. Aber jetzt geht's weiter mit
Bossaball. Das ist eine extrem spaßige Sportart, wie ich finde. Diese Sportart ist im Prinzip das gleiche wie Volleyball, aber es gibt einen klitzekleinen Unterschied. Und zwar läuft man nicht auf Sand, sondern man springt auf einem Trampolin. Diese Sportart wurde zwischen 2003 und 2005 in Spanien erfunden. Ein Spanier ließ sich in seinem Urlaub in Brasilien von den Stränden inspirieren. Er war begeistert vom Tanz, von der Musik und vom Volleyball. Dies alles vereinte er dann in der Sportart Bossaball. Die Musik spielt bei der Sportart eine sehr wichtige Rolle. Bossa kommt nämlich von der Musikrichtung Bossa Nova.
Hier sind wieder Sam und Janice und gleich geht's weiter
mit Teil 2 der ungewöhnlichen Sportarten und zwar mit anderem mit Kopfballtischtennis.
Danach sind wir auch wieder am Start. Weiter im Text, bitte.
Jetzt mache ich direkt weiter mit der lustigen Sportart Haddes. Hä? Das klingt ja irgendwie nach einem schottischen Haferbrei, oder? Ich finde schon. Bei dieser Sportart geht es um eine Art Tischtennis, die aber mit dem Kopf gespielt wird. Deshalb wird es im Deutschen auch manchmal Tischtenniskopf genannt. Das Wort bildet sich aus dem englischen Wort Head, also dem Kopf, und der Silbe ist, die von Tischtennis kommt. Zusammen ist das dann Haddes. Man denkt das nicht wirklich, aber diese Sportart ist sehr beliebt. 2016 fand die 11. WM statt. Es gibt auch eine geschätzte Zahl von Spielern. Und zwar sind das ganze 80.000 Menschen auf der ganzen Welt. Das war's auch schon. Jetzt kommt Marie wieder mit Käserennen.
Käserennen ist ein Sport, der seit rund 200 Jahren gespielt wird. Aber die Tradition gibt es schon aus der Zeit der Römer. Also ganz schön lang. Jedes Jahr gibt es einen großen Wettbewerb am Cooper's Hill in England, wo ein Laib Gloucester-Käse den Hügel heruntergerollt wird. Nun geht es aber erst so richtig los. Die Teilnehmer müssen dem bis zu 110 km/h schnellen Käseleib hinterher rollen und stolpern und rennen, was das Zeug hält. Natürlich kann bei 110 km/h kein Mensch mithalten. Aber gewinnen tut natürlich derjenige, der am schnellsten unten ist. Was der Gewinn beim Käserennen ist, konnte ich leider nicht herausfinden, aber ich vermute, dass man den riesigen Käseleib mit nach Hause nehmen darf. Also, dieses ganze Käserennen wäre, glaube ich, nichts für mich. Schon alleine, weil ich eigentlich nicht so gerne Käse mag. Das war's jetzt aber auch mit Käse und weiter geht es mit Autofußball. Ja, das gibt es wirklich. Ich erkläre aber erstmal, was das ist. Es spielen ein Spieler gegen einen anderen mit einem 15 Kilogramm schweren Ball Fußball. Allerdings sitzen die Spieler dabei in Autos, deshalb Autofußball. Nun zu den Regeln. Eigentlich sind es dieselben wie beim Fußball, aber es gibt ein paar Ausnahmen. Die Spielzeiten sind ganz anders. Ein Spiel dauert nämlich nur 5 Minuten und ein Finale 8 Minuten. Übrigens gibt es gar keine Vereine oder Verbände für Autofußball. Deshalb ist Autofußball eigentlich keine reguläre Sportart. Es wird nur sehr selten und auch nur zu Showzwecken aufgeführt. Aber immerhin gibt es eine WM und eine EM für Autofußball. Also, ich finde Autofußball ist eine ganz schöne Umweltverschmutzung mit den ganzen Abgasen. Aber es ist ganz witzig zuzuschauen. Schaut euch doch auch mal ein Video darüber an. Gleich geht es mit Helen und mit Schnee weiter. Und wir hören uns gleich wieder.
Genau, denn ich mache jetzt weiter mit Yukigassen. Ich finde, das klingt jetzt wirklich abgefahren. Irgendwie auch so wie eine Sushi-Art, oder? Aber Yukigassen heißt auf Deutsch Schneeballschlacht. Ich finde, Schneeballschlacht oder sowas ist eigentlich sowas, was man mal spielt, wenn mal Schnee liegt, aber doch nicht als Sportart. Und übrigens, es gab auch mal eine WM. Ich erkläre euch mal kurz, wie das geht. Die Punkte werden gezählt, indem man die meisten Schneebälle auf die andere Mannschaft wirft und die Spieler trifft. Man ist in Dreierteams und spielt in der K.O.-Technik. Das heißt, dass wenn man am Anfang eines Turniers verloren hat, ist man raus. Der Sport wurde in Japan erfunden. Jetzt kommt Marie wieder mit
Unterwasserhockey. Hockey? Unter Wasser? Geht das? Ja, das geht. Gespielt wird es auf dem Grund von einem Schwimmbecken. Die 6 Spieler pro Team tragen Flossen, eine Kappe, die die Ohren schützt, einen Schnorchel und jeder Spieler hat einen Schläger, mit dem er versucht, einen ungefähr 3,1 Kilo schweren Bleipuck in das gegnerische Tor zu bringen. Das Tor ist eigentlich nur eine Metallrinne am Boden des Schwimmbeckens. Es gibt auch einige Wettkämpfe von Unterwasserhockey und sogar eine Nationalmannschaft. So, das war's jetzt mit unseren ungewöhnlichsten Sportarten. Wenn euch eine davon interessiert, dann könnt ihr euch ja selber mal informieren. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Also, das war Teil 2 des Berichtes zum Thema.
Hallo erst einmal, wir sind die Radiofüchse Sam und Janis.
Ungewöhnliche Sportarten und es geht weiter mit... Janis?
Du pennst?
Okay, dann mache ich das mal jetzt alles alleine. Also das war der Bericht zum Thema ungewöhnliche Sportarten. Und es geht weiter mit dem Lied In My Mind.
Gute Nacht.
Hallo, hier sind Helen
und Matti von den Radiofuchsen. Heute geht es um Sport und Spiele.
Wusstest du, dass es bei dem Thema um das Gleiche geht? Um das es gleich geht, am Anfang noch gar keine Musik gab?
Stimmt, damals war es ganz ruhig.
Außer, dass man vielleicht mal ein bisschen Wasserplätschern gehört hat oder ein paar Pferde.
Vielleicht solltest du unseren Zuhörern erzählen, um was es jetzt gleich geht.
Na, immer doch gerne. Liebe Damen und Herren, dürfen wir Ihnen die Geschichte des Zirkus vorstellen?
Das hat sich ja richtig wie ein Zirkusdirektor angehört.
Ja, fand ich auch.
Das war echt spannend, wo der Zirkus herkommt und wer ihn erfunden hat.
Stimmt, du hast hier den Bericht geschrieben.
Genau, und den werdet ihr jetzt hören.
Dann wünschen wir euch viel Spaß. Viel Spaß!
Das Wort Zirkus bedeutet auf Lateinisch Kreis, weil ein Zirkus ja auch immer rund ist. Es gibt feste Häuser als Zirkusse und Zirkusse in Zelten. Ein Zirkushaus war früher zum Beispiel die Schilleroper auf St. Pauli. Vor über 500 Jahren sind auch schon Darsteller rumgereist und haben Kunststücke gezeigt. Im alten Rom gab es den Circus Maximus. Dort haben Männer miteinander und mit wilden Tieren gekämpft. Der moderne Zirkus war unter freiem Himmel im Bretterkreis.
Matti, was magst du eigentlich am Zirkus?
Also ich mag am allerliebsten große Pannen.
Warum magst du die denn?
Helen, das war ein guter Witz.
Hä? Wieso denn? Ich wollte doch nur wissen, wieso du Pannen so gerne magst. Das ist doch eigentlich doof, wenn Darsteller eine Panne haben. Ich hatte auch schon mal eine Panne und es war echt peinlich.
Oh, Helen, verstehst du denn gar keinen Spaß? Natürlich ist es doof, wenn die Darsteller eine Panne haben. Aber es ist witzig.
Ach so, jetzt verstehe ich. Hättest du das doch gleich gesagt.
Oh.
Aber was magst du denn jetzt eigentlich wirklich im Zirkus?
Erstmal zu den Darstellern. Ich mag den Zirkus nicht, weil ich mir da was angucken kann, sondern weil ich selbst auf der Bühne stehe.
Ach so, du machst Zirkus. Dann hätten wir dich ja gleich interviewen können.
Oh Mensch, Helen, wieso denn... Oh Helen, was denkst du denn, wieso wir über den Zirkus reden?
Weil du den Zirkus magst?
Nein, weil wir ein Interview haben. Ich habe Katja vom Zirkus im Haus der Familie interviewt.
Ach, so stimmt. Na dann?
Ton ab!
Hallo, hier ist der Radiofuchs Matti und heute habe ich ein Interview mit Katja vom Zirkus vom Haus der Familie. Wie lange machst du schon einen Zirkus mit Kindern?
Ich mache jetzt seit 15 Jahren Zirkus mit Kindern.
Wie bist du zum Zirkus gekommen?
Ich habe selber mir so Sachen beigebracht und dann hat mich mal jemand gefragt, ob ich einen Kurs vertreten kann und dann bin ich einfach dabei geblieben.
Warst du selber mal beim Zirkus?
Bei so einem richtigen Zirkus war ich eigentlich nie. Aber ich habe viel Straßenshows gemacht, das nennt man Kleinkunsttheater und hatte mit Freundin eine Feuershow-Gruppe.
Was machst du am liebsten beim Zirkus?
Am liebsten ist mir Diabolo spielen. Da kann man immer wieder was Neues lernen. Man hat einen Trick gelernt und dann schwupps kann man wieder den nächsten lernen. Da gibt's immer wieder eine neue Herausforderung.
Was für Tricks und Kunststücke lernen Kinder bei euch?
Wir versuchen den Kindern alles beizubringen, von Tücher jonglieren mit einem, zwei oder drei Tüchern, mit Bällen, auch je nachdem. Meistens wenige Kinder schaffen drei Bälle, aber ein Ball und zwei Ball und Teller und Diabolo und Einradfahren machen wir auch und sogar auch Akrobatik. Und manchmal, sehr beliebt war auch in letzter Zeit Zaubern, was besonders aufregend ist, weil die Kinder müssen versprechen, dass sie die Geheimnisse für sich behalten und das ist schwer.
Was ist besonders schwierig zu lernen?
Wow, also Einradfahren braucht man Geduld, das ist schwer und ich glaube das Schwierigste zum Lernen ist, dass man im Team gut funktioniert. Das fällt einigen schwer. Bei anderen die machen das sehr gut im Team.
Was ist das Beliebteste und was ist das Unbeliebteste bei Kindern?
Ich habe das Gefühl, dass Tücher schnell langweilig werden bei Kindern. Und das Beliebteste, am Anfang ist es Teller drehen und dann verlieren Kinder da manchmal auch die Geduld, weil auch da braucht man viel Geduld, um das zu lernen.
Gab es bei euch schon mal einen miesen Unfall mit Kindern oder überhaupt?
Oh ja, einmal hatten wir einen ganz schlimmen Unfall. Dabei haben wir uns richtig verhalten. Die Kinder waren ohne Socken und wir haben ein Spiel gespielt und dabei hat sich ein Kind den Arm gebrochen. Das war ganz schrecklich. Es hat sehr geweint und wir brauchten einen Notarzt.
Gab es sonst noch einen miesen Unfall bei dir?
Ja, einmal, das war richtig schlimm, haben wir bei der Probe, wo wir Feuershow geprobt haben, eine Frau ihre Kleider angebrannt und das war ganz schlimm. Sie hat schlimme Verbrennungen gehabt.
Wie viele Aufführungen macht ihr im Jahr?
Im Haus der Familie machen wir so 2 Aufführungen im Jahr. Und mit meinen anderen Gruppen sind es dann insgesamt 9 Aufführungen.
Was war die schlimmste Panne bei den Aufführungen in den letzten Jahren?
Ein Junge hat was geplant und dann war er noch gar nicht richtig fertig und ein anderes Kind hat gedacht, es ist vorbei und hat schon mit seiner eigenen Nummer angefangen und dann war der andere Junge sehr unglücklich, weil er das, was er zeigen wollte, nicht bis zum Ende zeigen konnte und er war so traurig, das war für mich dann auch traurig und schlimm. Es tat mir sehr leid, dass er seine Show nicht so vorführen konnte, wie er wollte.
Und was geht sonst alles schief?
Also was manchmal richtig schief gehen kann, ist, wenn man lange was geübt hat und dann an dem Tag der Aufführung ein Kind krank ist und fehlt. Aber da sind wir ziemlich cool und improvisieren und ersetzen die Person dann manchmal oder denken uns schnell was Neues aus. Aber das ist schon blöd, wenn dann jemand fehlt manchmal.
Hast du selber noch Lampenfieber vor den Auftritten?
Auf jeden Fall. Jedes Mal. Und das ist auch gut so. Das gehört dazu.
Wann ist euer nächster Auftritt?
Jetzt ist ja bald wieder Weihnachtsfeier hier im Haus der Familie und da wird der Zirkuskurs sicherlich auch auftreten.
Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Und gleich kommt wieder ein cooles Lied.
Und zwar der neue Song Genie.
Von Felix Jehn.
Ton ab! Hier sind die Radiofüchse auf www.radiofüchse.de.
Tide, der Stadtsender zum Mitmachen.
Hallo, hier sind immer noch die Radiofüchse und am Mikro sind Mia
und Helen. Bei uns dreht sich heute alles um Sport. Mia, magst du eigentlich Triathlon?
Radfahren mag ich nicht. Laufen ist nicht so mein Ding. Und statt zu schwimmen, spiele ich lieber im Wasser. Und da Triathlon genau aus diesen 3 Sportarten besteht, ist das wohl nichts für mich. Das wäre mir viel zu anstrengend. Und du?
Ich finde es ganz cool, wenn es andere Leute machen. Aber ich stehe eher so auf Sportarten, die man im Team spielt.
Wir haben nicht eine echte Triathletin getroffen, Leonie. Sie ist erst 19 Jahre alt und hat schon bei Wettkämpfen mitgemacht, die bis zu 5 Stunden dauert. Und sie hat das durchgehalten. Das hätte ich niemals geschafft.
Der härteste Triathlon-Wettkampf heißt Ironman, also Eisenmann. Dabei muss man 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und danach noch 42 Kilometer laufen. Und das soll Spaß machen? Für Leonie schon, also hört mal selbst.
Hallo, wir sind die Radiofüchse Helen
und Marie und wir sitzen heute neben der Triathletin Leonie Klaas. Magst du dich einmal vorstellen?
Na klar, ich bin Leonie, 19 Jahre alt, mache Triathlon schon seitdem ich glaube 14 Jahre alt bin und nebenbei gehe ich noch zur Schule.
Triathlon besteht ja aus 3 unterschiedlichen Sportarten, aus Fahrradfahren, Schwimmen und Laufen. Welche von ihnen magst du denn am liebsten und warum?
Also ich mag das Laufen am liebsten, von da komme ich auch. Also ich habe angefangen mit dem Laufen und bin dann rübergekommen zum Triathlon. Ja, Schwimmen mag ich nicht so gerne, weil ich keine Schwimmerin bin. Da haben die anderen natürlich einen großen Vorteil, die früher schon viel geschwommen sind. Aber mittlerweile habe ich mich mit allen 3 Sportarten angefreundet.
Wie bist du denn zum Triathlon gekommen?
Also ganz früher habe ich Handball gespielt, das habe ich mit 10 Jahren angefangen und dann irgendwann hatte mein Vater vom Betriebssport ein Angebot, man kann so Crossläufe machen und 5-Kilometer-Läufe und dann habe ich mich da irgendwann mal beworben und da angefangen, auch Laufen halt auf Wettkampfebene zu machen und dann kam es irgendwann mal zu einer Ausschreibung zu einem Staffeltriathlon in Hamburg, weil der Arbeitgeber von meinem Vater, der ist der Hauptsponsor und dann haben die noch einen Läufer gesucht, da habe ich dann mit angefangen und irgendwie fand ich das ganz cool, diese 3 Sportarten hintereinander. Und dann habe ich mir überlegt, okay, nächstes Jahr mache ich das selbst. Und habe dann auch richtig angefangen mit Schwimmtraining, Radtraining und Lauftraining, also auch alles zusammen.
Wie viel Sport machst du so in der Woche?
Das kommt darauf an, in welcher Trainingsphase ich mich gerade befinde. Also jetzt momentan ist die Saison zu Ende. Das heißt, wir bereiten uns auf die nächste kommende Saison vor. 2019 ab Mai geht das dann los mit den Triathlon-Wettkämpfen. Aber sonst normal in der Woche im Durchschnitt trainiere ich 6 Tage. Und dann sind das meistens so um die 8 Einheiten. Das heißt, also es besteht halt aus Schwimmtraining, Lauftraining, Radtraining, aber auch aus dem Athletiktraining, also so Kraftübungen für mehr Stabilität.
Wie finden es denn deine Freunde und deine Familie, dass du so viel Sport machst?
Oh, also ich glaube, meine Familie, die findet das schon toll, aber nicht immer. Also meine Mutter hatte mal Angst, dass ich nicht so viel für die Zukunft mache, weil Sport kann man ja nicht sein Leben lang machen oder gerade nicht in so einem Leistungsstadion. Aber sonst finden sie das doch alle ganz toll. Sie freuen sich immer mit mir, erleben aber auch die Höhen und Tiefen.
Ist dir beim Trainieren oder beim Wettkampf schon mal was Größeres passiert, also eine Panne oder ein Unfall?
Oh ja, ich hatte einen Trainingsunfall und zwar vergangenes Jahr beim Trainieren. Es war regnerisch, die Straßen waren nass und dann bin ich ausgerutscht auf dem Rad und in einen Anhänger gefahren. Ja, und sonst Pannen passieren des Öfteren, mal platzt ein Reifen oder die Schwimmbrille reißt beim Wettkampf oder. Also es kann viel passieren. Gerade hatte ich beim letzten Wettkampf einen Unfall und zwar, da wurde mir gegen Schlüsselbein getreten und das habe ich mir angebrochen. Aber sonst ist es eigentlich nicht so gefährlich.
Was war die größte Veranstaltung, bei der du je mitgemacht hast?
Also die größte Veranstaltung so von den Menschen her, ich glaube, das war der Berliner Halbmarathon. Ich glaube, das sind ungefähr 36.000 Menschen, die da laufen. Ja, für mich meine persönlich größte, also ich glaube, das war mein erster Marathon in Hamburg. Das war total ergreifend, würde ich fast sagen, dass man das dann zum ersten Mal geschafft hat. Also wenn man so längere Strecken, so Wettkämpfe ab 3,5 bis 5,5 Stunden schafft, ich denke, das sind dann die größten Wettkämpfe.
Es war ja gerade die Weltmeisterschaft im Triathlon. Hast du vor, auch mal mitzumachen und warum hast du eigentlich jetzt noch nicht mitgemacht?
Also die Weltmeisterschaft, ja, ganz bekannt im Triathlonsport, der Ironman auf Hawaii. Ich selbst war nicht da, weil ich diese Strecke noch nie gemacht habe. Also für mich ist es Wahnsinn, wenn sich die Profis alleine schon bei den Frauen 8,5 Stunden quälen und der normale Triathlet, der das zwar auch so betreibt wie ich, dann irgendwie seine 10 Stunden braucht er über diese Strecke. Und Hawaii ist eh speziell, für die Weltmeisterschaft muss man sich speziell qualifizieren beim anderen Ironman. Und da ich noch keinen gemacht habe, konnte ich mich auch leider noch nicht qualifizieren. Aber es steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste.
So, das war es jetzt auch schon mit unserem Interview mit dir. Und vielen Dank und weiterhin viel Glück beim Triathlon.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Spaß gebracht und ja.
Triathlon ist ja auch schon eine ziemlich extreme Sportart.
Und jetzt geht's auch gleich weiter mit anderen Extremsportarten. Helen und ich haben für euch sehr gefährliche Extremsportarten rausgesucht.
Viel Spaß, aber ganz wichtig, macht diese Sportarten niemals nach. Das ist wirklich ernst gemeint. Die sind sehr gefährlich, also einfach die Finger davon lassen.
Helen hat recht, lass die Finger davon, aber jetzt
Ton ab!
Ab.
Wir haben für euch mal 8 Extremsportarten rausgesucht, die wir am verrücktesten finden. Los geht's mit
Vulkanboarding. Vulkanboarding ist eine neue Sportart, wo man mit bis zu 80 km/h ein Vulkan auf eine Art Snowboard hinabboardet. Sie ist an einem Berg in Südamerika entstanden und ist sehr gefährlich, da man durch das raue Vulkangestein schwere Schnittverletzungen bekommen kann.
Auch ziemlich gefährlich ist Haitauchen. Wenn ihr Nervenkitzel liebt, dann ist Haitauchen genau das Richtige für euch. Man wird mit einem Käfig ins Wasser gelassen und ein Köder lockt die weißen Haie an. Das sind die gefährlichsten Haie, die es auf dieser Welt gibt. Da kann man sich schon mal in den Neoprenanzug machen, wenn so ein Hai auf einen zukommt. Wenn ihr das ausprobieren möchtet, könnt ihr das gerne in Kapstadt, Südafrika machen.
Wem Haitauchen nicht gefällt, für den ist vielleicht Bassjumping was. Bassjumping ist für Leute, denen Fallschirmspringen nicht genug Nervenkitzel ist. Ihr habt dabei zwar auch einen Fallschirm, springt aber nicht aus einem Flugzeug, sondern vor den Gebäuden, die oft weniger als 100 Meter hoch sind. Die geringe Absprungshöhe ist auch die größte Gefahr bei dieser Sportart. Seit den 80er Jahren sind knapp 200 Leute beim Bassjumping ums Leben gekommen. Also besser einfach die Finger davon lassen.
Nichts für Leute mit Höhenangst ist auch das Klippenspringen. Klippenspringen ist eine Erweiterung vom Turmspringen im Schwimmbad. Jedoch müsst ihr dabei, anders als beim Turmspringen, wie der Name schon sagt, von einer Klippe ins Wasser springen. Die Sprunghöhe beträgt zwischen 10 und 30 Metern, also fast so viel wie ein 10-stöckiges Hochhaus. Die größte Gefahr bei dieser Sportart sind Felsen und Untiefen im Wasser. Man sollte schon jahrelange Sprungerfahrung für diese Sportart haben.
Und jetzt vom Klippenspringen zum Höhlentauchen. Höhlentauchen ist eine besondere Art des Tauchens, bei der man in unterirdischen Höhlen taucht. Gefahr beim Höhlentauchen ist, dass man nicht gut sehen kann und bei Gefahr nicht sofort an die Oberfläche kann. Selbst erfahrene Taucher bekommen oft eine Panikattacke dabei.
Die nächste Extremsportart ist Freeclimbing. Beim Freeclimbing klettert ihr eine Felswand ohne technische Hilfsmittel hoch. Solo-Freeclimbing ist noch gefährlicher. Dort dürft ihr nicht einmal Seile und Haken zur Sicherung benutzen. Besonders bei Gebäuden und auf Baukränen wird es noch schwieriger. Damit setzen viele Extremkletterer ihr Leben aufs Spiel.
Jetzt geht's wieder ins Wasser mit Wildwasserschwimmen. Das Wildwasserschwimmen haben sich die Rettungsschwimmer ausgedacht. Die Rettungsschwimmer mussten sowieso fürs Wildwasserpaddeln ausgebildet werden und fanden dann am Schwimmen in reißenden Flüssen ihren Spaß. Wildwasserschwimmen ist eine extrem gefährliche Sportart. Deshalb solltet ihr bei dieser Sportart immer eine Schwimmweste, einen Neoprenanzug und einen Helm tragen. Seit 2011 gibt es zu dieser Sportart eine Weltmeisterschaft in Linz in Österreich.
Wildwasserschwimmen ist euch zu nass? Dann probiert doch mal Highlining. Highlining ist eine Weiterentwicklung der Sportart Slacklining. Beim Slacklining wird ein Seil zum Balancieren zwischen zwei Bäumen gespannt. Beim Highlining jedoch wird das Seil nicht zwischen Bäumen, sondern zwischen Berggipfeln, Schluchten oder Wolkenkratzern gespannt. Also wird in Hunderten von Metern balanciert. Die Sportart ist deshalb so gefährlich, weil viele Sportler auf die Sicherung verzichten. Das heißt, wenn sie einen falschen Schritt machen oder die Balance verlieren, dann geht's ab nach unten und auf Nimmerwiedersehen.
Liebe Leute, wenn ihr euer Leben liebt, dann macht diese Sachen bitte niemals nach. Helen, willst du dich trauen, einen von diesen Extremsportarten auszuprobieren?
Nein, natürlich nicht. Aber manche Leute brauchen eben diesen Kick, denn nur so fühlen sie sich lebendig.
Hallo, Helen, warum torkelst du denn so durchs Studio?
Ich bereite mich schon mal auf unser nächstes Thema vor.
Hä, was kommt denn jetzt?
Marie, hast du dich denn gar nicht vorbereitet? In unserer Sendung geht es doch um Sport und jetzt kommt das Thema Blindenfußball.
Wie soll das denn gehen? Fußball spielen, ohne dass man den Ball sieht?
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber die Spieler haben eine sehr gute Orientierung auf dem Spielfeld.
Aber du musst da, glaube ich, noch ein bisschen üben.
Und damit ich Zeit zum Üben habe, sollten wir vielleicht mal die Interviews anmachen. Und übrigens, eins davon ist...
Hey, jetzt lass mich doch auch mal wieder was sagen. Aber wo waren wir?
Du warst gerade dabei zu sagen, dass wir noch einen blinden Interviewpartner haben, der das Tor des Monats geschossen hat.
Oh Mann, Helen, jetzt hast du schon wieder meinen Text gesagt.
Okay, liebe Zuhörer, Menno. Wir müssen uns an dieser Stelle, glaube ich, mal beruhigen und mit unserer Moderation Schluss machen. Viel Spaß bei den Interviews mit dem Trainer Wolf Schmidt und Serdal Celebi vom Blindenfußball des FC St. Pauli. Und Ton ab!
Wir sind Sam und Janice. Wir dürfen heute mal beim Training der Blindenfußballmannschaft vom FC St. Pauli zugucken. Und wir stehen jetzt hier vor dem Trainer der Blindenfußballmannschaft, Wolf Schmidt. Hallo Wolf.
Hallo ihr zwei.
Wie funktioniert Blindenfußball überhaupt? Kannst du uns das mal erklären?
Blindenfußball funktioniert mit einem Ball, der Rasseln eingebaut hat. Der rasselt, wenn er sich bewegt. Und es sind 4 Feldspieler, die gegeneinander spielen, also so ähnlich, wie man das vom Futsal kennt.
Gibt es beim Blindenfußball dieselben Regeln wie beim Fußball mit sehenden Spielern, also auch mit Ecken und Seitenaus und so?
Ecken gibt es ganz genauso, Seitenaus gibt es eigentlich nicht, weil es gibt an den Seitenlinien eine Bande, wo der Ball dann eigentlich von der Bande wieder rüber ins Spiel kommt. Wenn die Spieler aber über die Bande hinausschießen, dann gibt es einen Einschuss, also... Die Regeln sind ganz ähnlich wie beim Fußball, aber es gibt noch eine ganz wichtige Regel, die anders ist. Der Rasselball, der ist ja hörbar. Der rasselt, wenn er läuft. Wenn ihr aber jetzt einfach nur stumm seid, kann man euch gar nicht hören. Und wenn ihr zum Ball kommt, dann müsstet ihr was sagen. Ein spanisches Wort, das heißt voy. Und voy bedeutet, ich komme, ich gehe. Das müssen die Spieler sagen, die den Ball nicht haben. Wenn die das nicht sagen, ist es ein Foul. Und das ist schon was ein bisschen anders ist als beim sehenden Fußball.
Sind wirklich alle Feldspieler blind?
Es müssen nicht alle Feldspieler blind sein. Manche sind auch stark sehgeschädigt oder auch nur ein bisschen sehgeschädigt. Aber alle kriegen Augenpflaster auf in den Ligaspielen und eine Dunkelbrille. Das heißt, sie können wirklich gar nicht sehen. Und da achten die Schiedsrichter auch drauf, dass wirklich alle Spieler überhaupt nicht mal hell-dunkel sehen können, damit alle die gleichen Bedingungen haben.
Und warum ist der Torwart eigentlich nicht blind?
Wenn ich dir jetzt eine Brille aufsetzen würde, so eine Dunkelbrille, und ich würde dir einen Ball zuwerfen, dann könntest du gar nicht wissen, wo der ist. Wenn der Ball am Boden ist, dann kannst du den hören, weil man da schon so ein bisschen eine Idee hat, wo der Ball sein könnte. Damit überhaupt der Torwart Bälle halten kann, muss er sehen, aber er darf einen winzig kleinen Strafraum nicht verlassen. Das heißt, er kann nicht einfach rausrennen und den Blinden den Ball vom Fuß wegnehmen.
Wie erklärst du den Spielern, die wirklich nichts sehen können beim Training, wo sie stehen müssen oder die Aufgabe?
Das ist eine super gute Frage. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe eine B-Lizenz gemacht und in der B-Lizenzprüfung beim sehenden Fußball muss der Trainer das Spiel unterbrechen und den Spielern sagen, guck mal, wo stehst du, wie hättet ihr die Situation anders spielen können? Und das mache ich jetzt auch beim Blindenfußball und das bringt den Spielern viel, weil dadurch haben sie dann eine Idee. Dann sage ich, hört mal, wo ihr seid. Rasmus, dein Mitspieler hat einen Ball. Hör mal, wo Serdal ist. Serdi ist hier. Rasmus ist da. Wo ist dein Gegenspieler? Hier. Und dann ist die Frage, dann kann man nämlich hören, wo der Raum besser, größer ist. Und so können die Spieler dann auch lernen, taktisch gut zu spielen.
Außer dem Trainer Wolf steht hier auch noch ein ganz besonderer Spieler neben uns. Willst du dich mal selber vorstellen?
Ja, ich bin Serdal Celebi. Ich bin 34 Jahre alt. Ich komme aus Hamburg, spiele Blindenfußball bei St. Pauli seit 2009. Und ich habe Tor des Monats in August geschossen.
Kannst du uns mal erklären, warum das so ein besonderes Tor war, was du da geschossen hast?
Ja, weil das war ein besonderes Tor, weil das wurde gewählt Tor des Monats. Deshalb ist das ein besonderes Tor. Und ich hätte selber, wo ich das Tor geschossen habe, ich dachte nicht, dass dieses Tor ein besonderes Tor wird, habe ich später erfahren. Und seit 1972 gibt das Tor des Monats. Und erstes Mal in Geschichte hat ein Blinde Tor des Monats geschossen. Und deshalb ist das ein besonderes Tor, weil erstes Mal eine Blinde das Ding gewonnen hat.
Was hast du denn, als du das Tor geschossen hast, im ersten Moment gedacht?
Ja, wir haben gegen Stuttgart Finale gespielt und wir lagen 2-0 hinten. Dann habe ich 2-1 geschossen und damit dachte ich, super, ist noch ein Tor. Schnell an den Anstoßpunkt zurückgehen und warten, dass der Schiri pfeift und dass wir schnell 2-2 schießen. Aber leider haben wir das Ding nicht geschafft und haben wir 2-1 Finale verloren. Und dafür haben wir Tor des Monats gewonnen.
Vielen Dank schon mal an euch beide für das Interview.
Ja, gerne. Schön, dass ihr hier bei uns wart und viel Spaß euch gleich bei dem Zuschauen. Ne?
Das habe ich sehr gern gemacht und ich finde das super, dass ihr euch für Blindenfußball interessiert. Ganz klasse. Macht's gut und toi 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 für eure weitere Radiokarriere.
Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen beim Training zuschauen.
Hallo, hier sind wir wieder.
Sollen wir nicht nochmal unsere Namen sagen?
Na gut, wenn's sein muss.
Jetzt lass uns nicht gleich schon wieder anfangen zu streiten.
Du hast recht.
Also, wir sind die Radiofüchse.
Marie.
Und Helen.
Und das waren eben Wolf Schmidt und Serdar Celebi vom Blindenfußball des FC St. Pauli.
Und Sam und Janis haben sich noch eine Trainingseinheit angeschaut.
Und das hört ihr jetzt. Ton ab!
Gut, das ist gut. Wolf.
Also, wir sind hier jetzt, gucken jetzt schon beim Aufwärmtraining zu. Hier sind Serdar und sein Trainer Wolf. Und Serdar versucht gerade Tore zu schießen. Er hat so einen lauten Ball, der so scheppernde Geräusche macht. Und ihm wird jetzt geholfen, indem Wolf ihm durch Schnipsen zeigt, wo das Tor ist und wo er hinschießen soll.
Das war das Schnippen und jetzt Schuss, au, an den Pfosten.
Ja, er hat jetzt leider noch nicht getroffen, weil er sich noch an die Halle gewöhnen muss. Das ist sein erstes Hallentraining, soweit ich verstanden habe. Und ja, der war drin, aber leider zu flach.
Wir sind jetzt hier hinter einem der Tore und wir müssen sehr leise sprechen, weil die machen jetzt Training und Wolf muss jetzt auch Ansagen machen und so.
Ja, und es ist wirklich cool, wie die hier trainieren.
Serdar passt zu einem seiner Mitspieler, die dribbelt dann wieder weg. Dann ein anderer Mitspieler von ihm, der auch einen Ball hat, passt zu Serdar. Der dribbelt dann hinter das Tor. Das ist sehr cool. Jetzt ist Serdar auch am Ball. Er läuft jetzt mit dem Ball. Und die andere hat keinen. Serdar passt jetzt zu ihr.
Serdi, warum umläufst du den nicht auf einer Richtung? Warum kreuzt du? Und du hast den Ball nicht gehört? Wenn ihr mit Voi losgeht, der Spieler wird sich melden.
So, das ist zum Beispiel eine Art von Anweisungen, die Wolf gibt. Das ist wirklich, die können ja richtig schnell dribbeln.
Schön gemacht. Ah, jetzt hat er leider einen Ball abgefälscht, der zu einem Teamkameraden durchgehen sollte.
Also ist wirklich cool, was die hier leisten.
Ausweichen, gut. Und du ja gleich vorschieben. Juni.
Also wir sind gerade aus der Halle rausgekommen und marschieren jetzt gerade zur U-Bahn.
Das war echt heftig.
Als wir die Brille auf hatten, da war es stockdunkel. Und als wir die Brille wieder abgesetzt haben, war es auf einmal viel heller als am Anfang, also gefühlt. Und der Ball ist schwerer als die Bälle, mit denen wir, also ich trainiere. Die sind viel leichter und die rasseln auch. Also ist ein ganz anderes Gefühl.
Das war aber auch cool, als die Passübungen gemacht haben. An alle diese Dunkelbrillen an.
Und die müssen wirklich tierisch gut zuhören. Also die haben wirklich sehr gute Ohren. Das war dann unser Interview mit Wolf, Serdar und die Reportage
beim Blindenfußballtraining. Jetzt sagen wir Tschüssikowski!
Hallo, hier sind die Rad. Hier sind die Radiofüchse. Sam und Marie.
Was hast du denn gemacht, dass du so kaputt bist, Sam?
Ich komme direkt vom Blindenfußball und ich bin noch ein bisschen außer Atem vom Training, du weißt.
Aha. Wie war es denn so, mit Serdar Celebi zusammen zu trainieren?
Das war richtig cool. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr.
Serdar Celebi hat als erster blinder Fußballer ein Tor des Monats geschossen, aber nicht nur das.
Ja, ich weiß. Er ist sogar als Hamburger Sportler des Jahres nominiert.
Der Gewinner wird am 12. Dezember in der Hamburger Sportgala in der Volksbank Arena geehrt.
Also wir drücken Serdi natürlich die Daumen.
Und während wir die Daumen drücken, gibt's noch Musik von Maroon 5. Und zwar Girls Like You von ihrem letzten Album Red Pill Blues.
Hallo, ich bin Mia und das ist Janis.
Ich bin Janis und jetzt geht es mit der Geschichte des Derbys weiter.
Du hast ja mit Sam anscheinend sehr viel herausgefunden.
Yep, und jetzt bin ich auch wieder wach.
Super. Warte mal, über welche Mannschaft eigentlich?
St. Pauli und HSV.
Okay, dann also Ton ab.
Moinsen, hier sind die R-A-D-I-O-Füchse, Sam und Janis. Und wir besprechen die Geschichte der Hamburger Stadtderbys. Und erstmal geht's um die Geschichte der beiden Clubs.
Den FC St. Pauli gibt es schon seit 1910 und den HSV seit 1919.
Janis, gibt es eigentlich auch eine Skala der Ergebnisse zwischen den beiden Vereinen?
Yep, es sind 93 Spiele insgesamt. HSV gewann 59 Spiele, 15 Spiele endeten mit einem Unentschieden und St. Pauli siegte 19 Mal. Aber Sam, wir haben doch die Skala zusammen gesehen.
Ach ja. So, jetzt aber weiter im Text. Das erste Derby zwischen dem HSV und dem St. Pauli war am 19. Oktober 1924.
Ja.
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 Du sollst das erzählen.
Nein.
Doch.
Oh, Ming Leviot.
Und nix aus dem Internet.
Okay, also der HSV hat 292 Tore geschossen und St. Pauli 105. Sam?
Was gibt es denn noch für Fragen?
Noch für Fragen aus den billigen Plätzen im Studio?
Nee? Okay, mehr von St. Pauli gleich bei unserem Mega-Interview mit...
Richard Neudecker!
Sagen wir mal, bis später. Oder hast du noch Ideen?
Nö, bye!
Hallo, hier sind jetzt am Mikro Marie
und Mia. Die Geschichte der Derbys fand ich ganz schön spannend.
Ja, fand ich auch. Wie ist das wohl für den St. Pauli-Spieler, wenn er in Hamburg gegen den HSV antreten muss? Dann ist ja in der Stadt der Teufel los.
Das haben Sam und Janis sich auch gefragt und sich einen kleinen Traum erfüllt. Sie sind nämlich riesige St. Pauli-Fans.
Und deshalb war es für sie auch gar kein Problem, auf dem Trainingsplatz des FC St. Pauli an der Kollaustraße auf den Mittelfeldspieler Richard Neudecker zu warten. Nach über einer Stunde Wartezeit konnten sie ihn endlich interviewen und haben ihn unter anderem gefragt, ob er vor dem Spiel gegen den HSV eigentlich nervös war. Viel Spaß beim Zuhören.
Hi, wir sind die Radiofixe Sam und Janis und wir haben heute ein ganz besonderes Interview. Heute ist es endlich soweit. Wir stehen nämlich hier vor unserem Lieblingsspieler oder einem unserer Lieblingsspieler, Richard Neudecker vom FC St. Pauli. Hallo Richard.
Ja, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Wolltest du schon als Kind Profi werden?
Ja, natürlich. Also ich habe angefangen, das war damals ein Traum. Ich wollte einfach ein bisschen zocken, ein bisschen Fußball spielen mit Freunden, Spaß haben am Fußball. Und ich glaube, das ist das Traum von jedem Kind, dass man Fußballprofi wird. Und von dem her freue ich mich riesig, dass es geklappt hat. Und man will natürlich immer mehr.
Du bist ja vor 2 Jahren aus Bayern, aus dem Süden in den hohen Norden gekommen. Wie war dein alter Verein 1860 München?
1860 ist ein Chaosverein, ist einfach im Chaos geführt, aber das macht den Verein aus. Es hat riesen Spaß gemacht, da zu spielen. Der Verein hat es richtig gut gemacht. Viele Jahre lang in der Jugend haben die riesen Potenzial rausgeholt. Und gut, jetzt im Moment läuft es nicht so gut für sie mit dem Abstieg, aber es war echt eine geile Zeit, dort zu spielen.
Wie ist für dich jetzt hier der Wechsel?
Anfangs war es schwer, weil ich verletzt war. Ich bin verletzt nach Hamburg gekommen, aber ich habe mich ganz gut eingefunden. Die Leute haben mir gut geholfen und jetzt fühle ich mich hier pudelwohl und will hier noch ganz viel Spaß haben.
Wie fühlt es sich an, wenn du vor dem Spiel durch den Einlauftunnel läufst?
Ja, es ist ein super geiles Gefühl. Man spielt Fußball seit der Kindheit und träumt von so etwas, dass man vor so vielen Leuten auflaufen kann und dann in diesem besonderen Stadion mit diesem besonderen Feeling und den besonderen Fans zu spielen und einzulaufen, ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes.
Du wirst ja öfters als Joker eingesetzt. Wie fühlt es sich an, wenn man dann so auf der Bank sitzt und vielleicht noch eingewechselt wird?
Ja, man sitzt auf der Bank. Das erste Gefühl ist natürlich, man wäre gerne auf dem Platz, man würde gerne alles geben, aber das kann man eben nicht immer. Und da musst du versuchen, immer fokussiert zu sein, immer fokussiert aufs Feld zu schauen, was macht der Gegner und schauen, dass du warm bleibst, um dann als Joker natürlich bei 100% zu sein, sobald du reinkommst.
Was sagt der Trainer eigentlich in der Halbzeit zu euch?
Ja, das kommt immer drauf an. Also wenn wir schlecht spielen, haut er auch mal drauf. Und wenn wir gut spielen, werden wir auch auf jeden Fall auch gelobt. Also das kommt immer aufs Spiel an. Ich denke, der Trainer hat bisher oft die richtigen Worte gefunden, weil wir oft in der zweiten Halbzeit das Ding nochmal rumgedreht haben. Das ist auf jeden Fall eine Stärke vom Trainer.
Was ist das Schlimmste, was du je zum Schiri gesagt hast?
Das will ich hier jetzt so nicht ausdrücken, aber ich hatte auf jeden Fall in der Jugend schon hin und wieder einen Aussetzer, wenn es um viel gegangen ist und er einen Fehler gemacht hat, meiner Meinung nach, dann sind auf jeden Fall schon mal nicht so spaßige Worte gefallen.
Ihr müsst ja bei Auswärtsspielen ja ziemlich lange im Bus sitzen. Was macht ihr dann so?
Das ist bei jedem unterschiedlich. Also viele lesen, viele schauen Serien. Hinten haben wir einen Viererplatz, wo viele Spieler Karten spielen. Viele unterhalten sich auch nur und ich bin eigentlich meistens der schläft.
Vor kurzem war ja das große Derby gegen den HSV. Warst du irgendwie nervös oder so vor dem Spiel?
Das Spiel wurde sehr, sehr gehypt. Viele haben darüber geredet, alle haben darüber geredet, in der Stadt, in der Presse, die Fans, alle. Und am wenigsten, denke ich, haben wir Spieler darüber geredet. Natürlich ist man nervös, es ist ein besonderes Spiel, alle schauen darauf, aber im Endeffekt ist es ein Spiel wie jedes andere und da war die gewisse Grundspannung da, aber keine größere Nervosität als sonst.
Hast du Tipps für Kinder, die Profifußballer werden wollen?
Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist immer, nie den Spaß zu verlieren. Also immer hab Spaß, Fußball zu spielen, lass dir von keinem den Spaß nehmen und hab Spaß zu kicken. Das ist vor allem ganz, ganz wichtig und bleib immer dran. Lass dir von niemandem irgendwas einreden, sondern versuch zu lernen, versuch alles aufzunehmen und dann gib alles.
Was sind deine Ziele für die Zukunft?
Jedes Kind träumt natürlich von der ersten Liga. Das will ich in meiner Karriere auf jeden Fall auch noch schaffen, aber jetzt ein kurzfristiges Ziel ist es auf jeden Fall erstmal komplett ins Team zu kommen. Nicht nur die Joker-Rolle zu haben, sondern auch absoluter Stammspieler zu sein. Und ich denke, da bin ich auf einem guten Weg, aber das will ich auf jeden Fall in kürzester Zeit schaffen.
Welches ist dein Lieblingssong im St. Pauli Stadion?
Das zum Einlaufen ist natürlich das Allerbeste, weil da ist die Grundspannung da, da ist die Nervosität da und Gänsehaut, also das ist schon mit Abstand das beste Lied.
Ein großes Dankeschön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Es war ganz toll, dich zu treffen. Und eins steht fest.
We love St. Pauli. We do. We love St. Pauli. We do. We love St. Pauli. We do. St. Pauli. We love you.
Danke für das Interview.
Sehr gerne.
Hi. Hi, wir sind Janis.
Und Matti. Janis, ich glaub's ja nicht, die Sendung ist zu Ende.
Was? Wir haben doch noch unsere Lieblingssportarten.
Danke, Janis. Ich hätte das sonst vergessen.
So, und jetzt noch unsere Lieblingssportarten. Und dann, Ei, Ei, Captain.
Mein Lieblingssport ist Schwimmen, weil ich auch dreimal in der Woche Training habe und auch Meister im Schwimmen bin. Ich mag vor allem die unterschiedlichen Schwimmarten. Am liebsten Rückenkraulen. Ich bin bei der DRG. Das heißt Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Da wird man ausgebildet als Rettungsschwimmer. Deshalb ist das Training sehr schwer. Man sollte auch kein Anfänger sein. Sonst hat man Probleme, das Tempo zu halten.
Meine Lieblingssportart ist Basketball. Ich mag es sehr gerne, wie man sich die Pässe zuspielt und das Spiel sehr schnell verläuft.
Meine Lieblingssportart ist Fußball. Ich mag sie einfach gerne, weil... Ja, sie macht einfach Spaß. Ihr habt wahrscheinlich auch schon in der Sendung bemerkt, mein Hauptthema oder mein Thema war Fußball. Und ja, ich mag es einfach. Ich bin mega St. Pauli-Fan und ja.
Ich bin Marie und meine Lieblingssportart ist Reiten. Weil ich einfach auch Tiere richtig gerne mag und man eben mit den Tieren zusammen ist. Und ja, genau.
Meine Lieblingssportart ist auch Fußball, wie bei Sam. Ich habe auch alles mit Sam gemacht und Fußball ist halt immer mein Hauptthema, also meistens. Und ich spiele auch viel Fußball, auch seit ich klein bin. Und im Moment spiele ich bei Teutonia 10. Und ich finde Fußball einfach richtig cool. Das macht richtig toll Spaß.
Mehr von uns Radiofüchsen gibt es auch im Internet auf www.radiofüchse.de.
Radiofüchse wird mit UE geschrieben. Und jetzt Achtung, auf die Plätze, fertig, tschüss!
Tschüss!
Das ist eine ganz schön andere anstrengende... Das ist eine ganz schön andere... wo ein Laib glaster Käse den Hügel heruntergerollt wird. Wem Haitauchen nicht gefährlich. Jetzt geht's wieder ins Wasser mit Wildschwimmen. Jetzt geht's wieder ins Wasser mit Wildschwimmen.
Mann!
Ich bitte.
Was?
Highlining ist eine Die Sportart ist deshalb so gefährlich, weil viele Sportler auf Ende.
Das ist echt cool hier. Also das ist echt geil. Das ist ja echt geil und heftig. Das ist gerade der geilste Tag unseres Lebens. Das ist total geil. Und ja, das ist echt total geil.
Hallo, ich bin Richard Neudecker vom FC St. Pauli und ihr hört die Sparfüchse.
Hier sind die Radiofüchse auf www.radiofüchse.de.
Tide, der Stadtsender zum Mitmachen.